Backspin. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Backspin 360 Podcast Folge. Ich bin Lena und freue mich sehr, dass ich heute Tour zu einem Interview da habe. Tour, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, dankeschön.
Du hast die Fans inklusive mir, ich oute mich gleich mal, sehr lang warten lassen, natürlich auch bedingt durch das Covid-Wurmloch. Aber 5 Jahre nach deinem Album Tour ist jetzt die neue Platte Eden vor knapp 2 Wochen erschienen, am 15.03. Du warst seitdem auf Tour, gestern sogar in Berlin noch so ein kleines Extra-Konzert, habe ich gesehen. Morgen droppt noch eine zusätzliche EP, da ist schon ordentlich was los.
Ja, Gott sei Dank, man kann ja nicht nichts machen.
Wie geht's dir gerade so?
Mir geht's sehr gut. Busy und fröhlich. Eustress sozusagen, wie man sagt. Positiver Stress, gute Gefühle, schön, dass sich was bewegt. Ich bin eigentlich durchweg guter Dinge.
Sehr schön. Das spiegelt sich ja auch auf dem Album wieder, aber dazu kommen wir gleich. 5 Jahre ist ja schon eine lange Zeit und ich finde, es wird deutlich, dass du heute an einem anderen Punkt stehst als 2019. Nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich. Das hängt natürlich auch immer irgendwie zusammen. Du hast in einem Interview vor kurzem gemeint, dass du dich von diesem Anspruch befreien konntest, einen Klassiker zu liefern. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass Perfektionismus jetzt nichts ist, was man von heute auf morgen ablegt. Wie zufrieden bist du mit dem Album? Wie lange hat es gedauert, bis du zufrieden warst?
Oh, das ist eine gute Frage. Wie zufrieden bin ich mit dem Album? Also eine Sache, die mir dabei einfällt, ist, dass diese Zufriedenheit mit irgendetwas ein totaler Prozess ist. Und dass diese Idee von, ich werde einen Punkt erreichen, an dem ich zufrieden bin mit diesem, was ich da mache, das ist eine Farce. Das gibt's gar nicht. Sondern es gibt einen Punkt, wo man sich entscheidet, so, das ist es jetzt. Und dann wandelt sich die Zufriedenheit mit dem Produkt ständig. Einfach je nachdem, was da an Zuspruch oder Nicht-Zuspruch kommt und an Erfahrungen, die man macht mit dem, was man da gemacht hat. Also wenn man es auf die Welt loslässt oder die Welt auf das loslässt, was man da gemacht hat, dann kriegt man eine neue Perspektive auf das, was man da gemacht hat. Und um jetzt noch quasi direkter auf das zu antworten, wie lange es gebraucht hat, bis ich damit zufrieden war, übersetzt auf, bis ich es gehen lassen konnte, würde ich denken, ehrlich gesagt, war das Album schon 2 Jahre mindestens drüber. Aber wie du gesagt hast, da war ja auch Covid. Und dann gab es noch diverse Dinge, auch geschäftlich im Hintergrund zu klären und so. Und dann hat sich das so verschleppt und ich habe nicht mehr wirklich viel daran gearbeitet. Sondern ich war eigentlich schon fertig damit und ich habe schon Musik gemacht, die eigentlich über das Ding hinausgeht. Insofern bin ich umso mehr froh, umso froher, dass es jetzt endlich auch aus der Pipeline draußen ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und du hast gerade schon ein Stichwort gedroppt, auf das wir später dann auch nochmal eingehen, nämlich loslassen. Eden macht ja einen ziemlichen Kontrast zu Tour auf. Und ich meine jetzt gar nicht nur diesen Wechsel von der Schwarz-Weiß-Ästhetik zum Bunten, was ja sehr offensichtlich ist, sondern so am Emotionsspektrum hast du sehr stark in die positive Richtung geöffnet. Nimm uns gern mal, jetzt hast du auch selber auch schon Prozess gesagt, nimm uns gern mal in diesen Prozess mit, der da auch im Inneren stattgefunden hat.
Gerne. Wo fange ich denn da an? Na, ich bin ein Mensch, der grundsätzlich so ein bisschen drunter ist, insofern man das überhaupt objektiv betrachten kann. Aber ich würde denken, ich bin immer tendenziell eher jemand, der so ein bisschen mellow ist und nachdenklich und so. Aber eben nicht immer, sondern ich habe auch viele Momente, wo ich auch viel dumme Scheiße rede oder wo ich Spaß habe. So. Und bisher war das eben so, dass ich aus irgendwelchen Gründen diese Mellowness mehr zu meiner Komfortzone gemacht habe. Einfach, ich mache ja schon ewig lang Musik und schreibe ja schon ewig lang Lieder und so. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass das irgendwie mein Stil wurde oder mein Vorzugsort, wo ich nach Songs suche und so. Und ich meine, ich habe über die Jahre wirklich Lieder geschrieben über die größten Abgründe, also Tod und Verderbnis und was nicht. Habe aber wenig wenig Outlets gefunden, zumindest als Tour Solo, wenig Outlets gefunden für Freude. Hab nicht so sehr an der Sprache gearbeitet, um das auszudrücken. Hab's aber natürlich immer gespürt. Und ich hatte ja schon bei Stevia damals, für Leute, die da ein bisschen tiefer drin stecken, eigentlich auch schon so, für mich ist es eigentlich schon derselbe Versuch gewesen. Nur nicht so auf den Punkt. Und ja, und das habe ich mehr zugelassen. So könnte man das auf eine Art framen. Also ich bin mir selber auf den Sack gegangen, einfach irgendwann mit diesem Gejammer. Und war so, ey, irgendwie ist es mir ein bisschen, irgendwie fühlt sich's albern an, jetzt wieder an mir rumzudrücken, um zu gucken, wo es weh tut. Und genau. Und das klingt jetzt ganz profan, aber natürlich ist das irgendwie so, es dauert dann auch eine Zeit, ne? Also sich immer wieder neu zu erfinden, das bringt auch mit sich, dass man natürlich viele Versuche startet, die dann irgendwie erstmal nicht so geil sind oder was man nicht so richtig weiß, wie man es nailt. Und das war auch Teil dieses Prozesses. Also es hat eine Weile gedauert, bis ich einen Tour-Song oder Tour-Songs gefunden habe, die Ebene des Abgrunds relativ weit hinten ist und die Freude relativ weit vorne und ich trotzdem nicht kotzen muss.
Ja, ich finde das so geil, dass du eigentlich jetzt schon selbst gesagt hast, was meine nächste Frage gewesen wäre, nämlich inwiefern so traurig oder down sein sowas wie deine Komfortzone war. Und diese Frage kann ja theoretisch nach hinten losgehen, weil man das verstehen kann als, ich kann nichts dafür, dass ich einen Scheiß... Genau, oder so, ich kann nichts dafür, dass es mir scheiße geht, ich muss das halt irgendwie verarbeiten. Und ich stelle mir das aber ziemlich schwierig vor, was du gerade beschrieben hast, sich von dem auch loszulösen, weil damit man so eine neue Version von sich mal nach außen tragen kann, muss man ja auch eine alte Identität irgendwo gehen lassen. Und da stecken ja auch Erwartungen drinnen von anderen. Also nur so als Anekdote, ich habe hier in der Redaktion erzählt, dass ich auf deinem Konzert war und dann wurde ich gefragt, wie mir das Album gefällt und dann kam so der Kommentar, ich weiß nicht, ich mochte den traurigen Tour lieber. Und das fand ich total interessant, weil ich dachte so, ja, nicht nur gute Sachen sind unsere Komfortzonen, sondern es kann ja auch dieses Gefühl von Elendigkeit eine Komfortzone sein, weil das ist, was man kennt. Und weil man da nicht die neue Angst des Unbekannten zusätzlich noch hat zu den schlechten Gefühlen.
Absolut. Bin ich ganz bei dir, ja. Finde ich auch.
Und woran es mich auch erinnert hat, dieser Wechsel bei dir war so dieses Maske ablegen, was man bei anderen Musikern kennt, wenn sie irgendwann an den Punkt kommen, wo sie so einen Self-Check-In machen und merken, bin ich das eigentlich noch? Nein, eigentlich nicht. Oder ich will mich nicht mehr verstecken. Die muss weg. Da habe ich irgendwie auch eine Parallele gesehen.
Ja, ich finde, es ist eine Entwicklung einfach. Und dieses deutsche Wort ist so toll, wie so oft bei deutscher Sprache, weil es so präzise ist. Also es ist wirklich ein Layer nach dem anderen, eine Ebene nach der anderen wegwickeln, sich näher kommen. Mhm. So und ich meine, das ist sicher nicht jedermanns Sache, sich da immer so auch so persönlichkeitsentwicklungsmäßig vorzugehen, aber für mich ist das einfach hochinteressant. Ich mag das und ich habe auch kein Problem damit, auf eine moderierte Art und Weise mein Gefühlsleben nach draußen zu tragen. Ich finde es nicht schlimm, weil die Dinge, die ich nicht sagen will, die sage ich auch nicht. Und es mag vielleicht den Anschein erwecken, dass man mich voll gut kennt, aufgrund der Musik, die ich mache und so, aber das stimmt nicht. Man kennt sicher Sachen von mir, mit denen ich, wie soll ich sagen, mit denen ich leben kann, dass man da meine Abgründe kennt. Und dann gibt es bestimmt auch Sachen, wo ich, die würde ich einfach nicht sagen, weil die sind mir unangenehm und so. Aber ja, das ist auf jeden Fall das ist eigentlich eher meine Komfortzone. Und das muss nicht notwendigerweise was mit schlechter Laune oder negativen Gefühlen zu tun haben, sondern mich interessiert einfach die menschliche Psyche, mich interessiert meine und aber mich interessiert auch wirklich sehr das Muster dahinter, also nicht notwendigerweise nur meine. Das ist immer nur irgendwie so ein Einstiegspunkt auch, um was zu fühlen. Aber so jetzt auch bei dem Album mehr denn je finde ich es irgendwie geil, ein Muster zu benennen, weißt du? Also zum Beispiel den Narzissmus oder den Perfektionismus und solchen Sachen dann Figuren zu geben und Szenerien zu geben oder Erinnerungen aus meinem Leben nochmal zurückzuholen und die mit so einem Muster zu verknüpfen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Das ist beim Album ja auch total spürbar, dass da autobiografische Fetzen von dir drinnen sind, aber auch diverse Psychopathologien, egal ob jetzt deine eigenen oder welche, die du um dich herum beobachtest, das sind Archetypen drin, das sind Zeitzonen drinnen. Und das alles macht dieses Mosaik, das du dann erzählst oder das die Perspektive bildet, die auf diesem Album ihre Geschichte erzählt.
Ich fühle mich sehr verstanden von dir. Ganz herzlichen Dank.
Ich habe das Album gehört. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Ich
habe nur meinen Job gemacht. Und ich feiere es extrem.
Dankeschön.
Also ich muss sagen, was es bei mir auslöst, ist genau das, was du auf 14.000 Tage sagst. Dieses fröhlich und traurig, beides zur selben Zeit.
Geil.
Das hat's mit mir gemacht.
Ach, schön.
Wie ist denn so deine Wahrnehmung bei anderen Leuten, wie die das Album aufnehmen?
Ey, ich hatte natürlich am Anfang manchmal so meine Zweifel und dachte, ja, scheiße, also ich meine, in jedem Marketingbuch steht, ey, weißt du, veränder nicht deine Kernwerte und sowas und
Ja. USP, CI, bla bla bla.
Genau, aber es ist halt, ich mache halt keine Rasenmäher und deswegen ist es irgendwie egal, was da drin steht. Und zum anderen ist es nicht mein Kernwert so, sondern das habe ich auch gerade schon versucht, ein bisschen zu sagen am Ende. Am Ende ist die Attitüde nicht so sehr der Kernwert wie die Bereitschaft zur Offenheit, vielleicht so, weißt du? Und die Bereitschaft zur Suche. Und was auch immer dabei rumkommt, möchte ich zu Musik machen und nicht nur das, was irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise reinpasst in dieses Bild. Und deswegen am Anfang Sorge, ab und zu mal. Und das hat sich aber wirklich aufgelöst in so voll die Dankbarkeit dafür, wie nahtlos es dann doch bei vielen Leuten anknüpft. Und natürlich gibt es immer Leute, die sagen, ach ja, mir hat das und das besser gefallen, aber die gab es auch bei den Alben vorher. Also weißt du, es gab bei Grau Leute, die gesagt haben, oh, ich mochte deine ersten Sachen mehr. Und bei, also das ist einfach, glaube ich, immanent, weil Leute irgendwie Musik mit Situationen oder Gefühlen in ihrem Leben verbinden und dann möchten sie das konservieren. Und das ist ja auch alles fein, aber da kann man sich halt als Künstler wirklich nicht danach richten, sonst führt man sich selbst ad absurdum.
Ja, da gehe ich mit. Für die Leute, die zuhören, die jetzt vielleicht dein Album noch nicht rauf und runter gehört haben und zerlegt haben, kannst du mal versuchen zu beschreiben, worum es auf dem Album geht, was du einfangen wolltest? Also gar nicht so, wer da erzählt, sondern was verhandelt wird?
Ja, ein überwältigendes Selbstbewusstsein startet in der späten Jugend in die Welt raus und hat das Gefühl, dass die Welt auf ihn gewartet hat und dass er eine ganz, ganz große Geschichte ist, die sich nur noch bewahrheiten muss. Und das scheitert. Die Idee scheitert am echten Leben. Was das ist, sage ich auf dem Album. Und dann gibt's eine Bewegung hin zu einer authentischeren Zufriedenheit, wenn man so möchte. Eine, die weniger damit zu tun hat, was irgendwelche anderen Leute sagen. Und mehr damit zu tun hat, mit dem Jetzt und Hier und mit dem, was wirklich ist. Das, so würde ich es grob sagen. Und das ist jetzt quasi die Drehbuchbeschreibung des Ganzen. Im Detail ist es mehr so, sind es unterschiedliche Charakter, die da auftreten, unterschiedliche Leute, unterschiedliche Szenarien. Also es ist so ein bisschen Roadtrip-Gefühl, würde ich sagen. Es ist viel so die Ferne. Ich sag mal Südeuropa irgendwie, weißt du, solche so Reisebilder und Sonne und unterwegs sein, so, das ist ein Gefühl, was finde ich, also es gibt super viele Orte, die benannt werden, echte oder unechte, und es gibt eben auch so ein paar Momente, wo so, also zum Beispiel bei Südvorstadt, was so einer von den Loweren ist, ne, also wo irgendwie so großes Scheitern passiert. Da gibt es dann immer wieder so in so einem Popfilm, wenn man so möchte, in so einem Szenario, wo irgendein Typ oder ein Mädel ausrastet, gibt es dann irgendwann so einen Moment, wo so eine große Frage gestellt wird, wo ich mir selber eine Frage stelle. Was ist Freiheit, wenn du drin verloren bist? Oder sind wir nicht das, was wir glauben oder solche Sachen. Es gibt also immer wieder so, war das wirklich schon alles und so, ne? So große existenzielle Fragen tauchen immer mal wieder auf, eingebettet in so manchmal ganz schön blöde Teenage-Love-Story, Schlägerei, Koks gezogen. Szenen.
Ja, jetzt hast du selber auch schon gesagt, Popfilm, das finde ich auch so geil, dass es halt, dass da zum ersten Mal sehr viele positive Momente drin sind und Liebe, Dankbarkeit, Sonnenstrahlen, aber halt auch diese menschlichen Abgründe. Ich würde es neurotisches Suchen nach Superlative nennen. Boah, oder wie du es, glaube ich, nennst, diese Peak Experiences.
Superlative. Das hättest du mal vor einem halben Jahr sagen können, das wäre glatt im Pressetext gelandet, Lena.
Stark. Hey, ich schreibe dir deinen nächsten Pressetext.
Ich bitte drum.
Und wir haben auch vorher schon kurz über die Perspektiven gesprochen und du hast dich ja diesem ganzen Konzept relativ frei genähert, also man kann fast schon sagen so Freud psychoanalytisch mit freier Assoziation, da sind Charaktere vielleicht auf einmal aufgetaucht, nur was, so was zur Hölle wollen die von mir?
Ja,
oder
wirklich?
Vielleicht auch nur eine Zeile da.
Was, wer seid ihr, was macht ihr in meinem Badezimmer?
Was man ja auch von vielen SchriftstellerInnen kennt, anekdotisch, dass die sagen, die Figuren entwickeln ein Eigenleben und führen sie eigentlich erst an die Geschichte heran. Und trotzdem sind da ja auch viele Dinge von dir drinnen. In deinem Pressetext steht auch, es ist dein persönlichstes Album bis jetzt.
Infame Liebe, verkauft sich einfach gut, das reinzuschreiben. Gelogen, aber. Hat nichts
Marketing
mit mir zu tun.
Marketing 101.
Genau. Ich sag doch, du musst den nächsten Pressetext schreiben, Lena.
Nummer hast du jetzt. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, wie sehr dir deine Art an diesem Album zu arbeiten dabei geholfen hat, dann trotzdem erst überhaupt auf deine Muster draufzukommen. Also dann die Brücke zu dir selber zu schlagen.
Super Frage. Also ich glaube, mich interessiert das Prozesshafte am Musikmachen einfach grundsätzlich, weil da für mich da ist für mich ganz viel zu holen, einfach in Selbsterkenntnis und in Verständnis für mich und für andere. Und ich glaube, ich habe das ernster genommen als früher. Und gerade so dieser Wunsch, irgendwie mir selber mehr zu entsprechen, was mir auch nicht gelungen ist im Übrigen, aber was auch nicht schlimm ist, glaube ich. aber der Wunsch, der bringt es natürlich mit sich, dass die Wege irgendwie diverser werden, weißt du? Also ich meine, ich habe irgendwann vor 20 Jahren angefangen, ein Beat zu nehmen und einen 16er drüber zu schreiben. Und dann war es ein Song. Und es ist auch fair und alles gut daran. Aber jetzt ist es irgendwie so, das habe ich alles schon so lange gemacht, dass ich jetzt so weirde Wege gehe oder so viel Spaß auch daran habe, sozusagen Inspirationen woanders herzunehmen und so, ne? Also und das bringt natürlich mit sich, dass sich dann, wie du sagst, dass sich zum Beispiel irgendwelche Figuren aufdrängen. Und das ist ja nicht meine Erfindung, sondern das hast du schon so schön auf den Punkt gebracht. Auch das ist ja was ganz gängig passiert, weil da irgendwelche inneren Anteile oder so einfach in einem hochkommen, wenn man nur lang genug über so eine Sache nachdenkt, also und nicht nachdenkt im Sinne von da sitzt und die Gedanken wälzt, sondern so immer wieder auf verschiedene Art und Weise versucht offen zu bleiben und dann verdichten sich so Sachen meines Gefühls nach, weißt du, dann verdichten sich zum Beispiel Farben bei mir oder Menschen, die mehr eine Funktion sind als wirklich ein Mensch aus einer Vergangenheit, na, diese Archetypen. Wenn man die jetzt so jungsch benennen möchte, oder man kann das alles als alles Mögliche benennen. Aber solche Sachen, das macht mir einfach total viel Freude. Und deswegen, um jetzt mit meiner sehr ausladenden Antwort auf den Punkt zu kommen, das hat mir sehr viel geholfen, meine eigenen Muster zu erkennen und zu bearbeiten. Ja, ich würde sagen, es ist immer auch so ein bisschen so ein Spiritual Entwicklungsreisending und die Leute müssen das mitmachen, ob sie wollen oder nicht.
Ja, das ist ja auch geil, dass das Kunst kann, ohne sofort in die ESO-Klangschalen-Schublade gesteckt zu werden.
Ja, also, ja, ey, und wenn das da landet, dann ist das halt so.
Dann ist es so, richtig.
Was ist jetzt der Unterschied, ne? Was macht es so? Also ich habe darüber so viel diskutiert dann auch, ne? Jetzt zum Beispiel dieses Hangdrum, ja, das Instrument, was Malte Martens.
Hey, nimm mir nicht meine Frage weg. Es wäre der nächste Punkt gewesen. Aber nein, komm, steigen wir da gleich ein.
Naja, ich meine nur, es ist halt, guck mal, wenn ich jetzt quasi die in Anführungszeichen Knowledge von so einem Album runterbrechen sollte in ein paar Sätze, dann wären es die most kalenderspruchsten Sachen des Jahres.
Ja.
Aber der Punkt ist halt, diese Kalendersprüche, die sind ja auch alle, da stimmt ja auch alles daran. Sie sind halt nur leblos, weil sie nicht, die stimmen, aber sie sind Hülsen. Weißt du, was ich meine? Die sind leere Platzpatronen, die bedeuten nichts mehr, weil sie zu oft gesagt sind und weil sie nicht mit Leben gefüllt sind. Und so ein Album oder überhaupt für mich Musik machen ist halt genau nicht unbedingt nur bei der, oder vielleicht fast am wenigsten bei der Weisheit letzter Schluss anzukommen, sondern so zu merken, wie es sich anfühlt, dahin zu gehen, weißt du?
Ich weiß genau, was du meinst, ja.
Genau, und jetzt ist das Ding, wann wird etwas jetzt Klangschalen eh so? Und ich finde, das ist fast eine Geschmacksbewertung, weißt du, manche Leute, die sind halt sehr pathetisch auf dieser Sinnessuche oder sehr so modisch auf dieser Sinnessuche oder so. Mhm. Am Ende wollen alle irgendwie sich vielleicht näher kommen oder irgendwie glücklicher werden. Und der eine macht es so, der andere macht es so. Also ich fühle mich geschmeichelt davon, dass du jetzt, würde ich jetzt denken, sagst, das ist nicht Klangschalen esoterisch, dieses Album. Jemand, der ein totaler Hardliner an der Stelle wäre, würde vielleicht sagen, ja, das ist doch ganz schön. Ist schon ganz schön. Oh, ich sitze auf einem Berg und meditiere, so, weißt du? Also ich glaube, das ist immer so ein Spektrum.
Es ist auf jeden Fall ein Spektrum. Ich glaube, ich habe für mich da eine Art, das für mich zu definieren. Und zuerst muss ich sagen, so Malte Martin ist einer der Gründe, warum ich mir auf eBay eine Handpan Secondhand gekauft habe und die bei mir zu Hause liegt.
Vorsicht, eine Secondhand-Pan, oder was?
Wow. Dead Jokes.
Da bin ich doch.
Und ich, also wie ich darauf gehört habe, dass da When the Wind Talks oben ist von ihm auf Geld, bin ich ausgerastet, im positiven Sinn.
Okay.
Und dann auch noch Rin damit draufholen und dann über Geld und sich aus dem Fenster lehnen und rausbrüllen, rappen. Einfach geil. Ich, um nochmal dieses Thema abzuschließen, rund um so diese spirituelle Welt. Ich find's dann nicht mehr glaubwürdig oder schwierig, wenn das zu einfach nur einer weiteren Art der Identität wird. Weil es ja eigentlich darum geht, was wir vorher geredet haben, Sachen abzulegen und dieses Zwiebelschälen Schichten runterlösen. Aber wenn dieses, oh, ich lebe im Jetzt und ich atme bewusst, wenn das auch wieder nur eine Art ist, worüber man sich als Mensch definiert, dann denke ich mir so, irgendwo falsch abgebogen. So würde ich das für mich einordnen. Und dein Album ist aber für mich nicht so, man sagt, okay, das passt in mein Bild von mir, dass ich das jetzt höre, sondern im Gegenteil, es ist fast schon unangenehm, weil es mich mit Dingen konfrontiert, die ich vielleicht noch nicht so bei mir selber behandelt habe, wo ich mal hinschauen sollte.
Wow, fast schon viel zu viel der Ehre. Ich mag deine Definition, manches hat kurz gehangen hier. Ich hoffe, ich habe alles richtig verstanden. Ich denke, was ich versucht habe zu umschippern, sind Antworten. Weißt du? Gerade deswegen, weil, oder sagen wir mal explizite Antworten. Ich glaube, ich habe versucht, ich habe schon immer versucht, und früher habe ich halt dann irgendwie, war ich dann manchmal auch doof und habe dann doch irgendwie so eine halbschlaue Antwort da irgendwo reingeschrieben oder so, aber bisher hat mich die Intuition halbwegs davor beschützt, mir vermessen zuzutrauen, für irgendwen irgendwas beantworten zu können. Wenn dann so, dass ich versuche, die Fragen, die mir vorschweben, die so zu stellen, dass es bestenfalls bei jemand anderem irgendwie dazu führt, dass er einen Denkanstoß kriegt oder sowas. Aber auch das eigentlich nicht. Eigentlich habe ich gar nicht so das Gefühl, dass da jetzt irgendwie so ein Bildungsauftrag vorliegt oder so. Weißt du, das ist eh Das ist eher so das Ratgeberuniversum. Und da sehe ich mich eigentlich nicht, weil ich glaube auch nicht daran, weißt du? Also ich glaube schon daran, dass man seinen Lebenswandel so gestalten kann, gesundheitlich, inhaltlich, dass es einem besser geht oder schlechter geht. Definitiv, da gibt es eine Range. Die habe ich zumindest selber so erlebt. Ich weiß aber nicht, wie arg man das aus einem Ratgeberbuch aus dem Thalia kriegt. Und wenn es so ist, dann fair. Dann let's go, wenn es hilft. Ich glaube nicht, dass ich gut darin bin, solche Ratschläge zu geben. Jedenfalls nicht auf so eine lineare Art.
So kommt das Album aber auch nicht drüber.
Gott sei Dank.
Sondern eigentlich eher nur, dass man beobachten darf, wie du dir halt selber Fragen stellst.
Ja, safe.
Ich habe noch eine Frage an dich zu... War das auf Weit und Blau? Ja. Warum ist da Alfred Hitchcock drauf?
Geil. Der ist da drauf, einfach weil ich diese Glücksdefinition irgendwann gefunden habe und es mich so bewegt hat, dass ich ein Kloß im Hals bekommen habe. Also auch ohne Musik oder irgendwas war ich so, fuck, das ist ja das habe ja als mir aus dem Herz gesprochen, als Kreativer. Ich verstehe mich auf jeden Fall, also ich verstehe meine Rolle hier als Mensch. Definitiv als schöpfend, wenn du so willst, weißt du? Als jemand, der versucht, irgendwie Sachen, die da sind, neu zusammenzusetzen zu irgendwas, was da rauskommt, was nur ich vielleicht in diesem Moment hätte machen können oder was auf jeden Fall ich in diesem Moment gemacht habe. Und das, was er da sagt, dass sein Gefühl von Glück ist, dass man quasi Open-Mindedness hat. Open-Mindedness und keine negativen Gedanken. Ich habe die auch ein bisschen zurechtgeschnitten. Er sagt eigentlich noch ein paar mehr Sachen. Also er nimmt explizit auch sozusagen den negativen Spirit raus. Das kann ich total verstehen. Also, und das geht auch viel tiefer als ein Urlaubsgefühl, weißt du? Und deswegen fand ich das, weil damit schlägt sich eigentlich das ganze Album dann rum, weißt du? Mit dieser Idee von, was ist denn das eigentlich da, dieses Glücksgefühl für mich? Oder vielleicht auch für diese Charakter. Genau, und das, was er da sagt, also das Gefühl eines weiten Feldes, einer offenen Straße und dann Energie, um irgendwas zu erschaffen. Das ist as happy as I could be. Und da habe ich gedacht, ja, Mann, das weiß ich, was du meinst. Da weiß ich, was du meinst.
Fand ich auch sehr schön, dass das Intro am Konzert war, zumindest in Hamburg, wo ich dabei war.
Ja, ja, cool.
14.000 Tage ist ja ungefähr die Hälfte eines durchschnittlichen Menschenlebens.
Mhm.
Und auf dem Track sagst du, wie schnell sind 14.000 Tage um? So viel schneller, als man glaubt. Was macht die Vergegenwärtigung von deiner Sterblichkeit mit dir?
Dankbarkeit. Dankbarkeit, Wertschätzung, manchmal auch Angst. Es gibt den Dingen einfach Wert, weißt du? Ja, auch da muss man aufpassen, dass man nicht schon wieder plattitüdig wird, weil das ist natürlich auch so, ja, klar. Und es macht auch eine Widersprüchlichkeit aus, ne? Also auf der einen Seite arbeitet man als Mensch ja super oft daran, irgendetwas zu erschaffen, was einen überdauert oder was wie auch immer geartet die Zeit überdauert oder zumindest diese Figur aufrechterhält von morgen und übermorgen und weißt du, 10-Jahresplan, whatsoever. Mhm. Und ich glaube auch ohne das würde unsere ganze Zivilisation nicht so bestehen können und so. Und gleichzeitig wissen wir ja auch alle, dass wir morgen vom Laster überfahren werden können. Und da diese Spannung da draus, das ist irgendwie, das ist der Stoff, aus dem das Leben gewoben ist. Finde ich auf jeden Fall, das interessiert mich einfach so. Und 14.000 Tage, ja, der ist auch so mysteriös irgendwie entstanden. Weißt du, wenn ich den jetzt zerdoktern müsste, dann würde ich wahrscheinlich einiges ändern an irgendwelchen Inhalten und so. Aber das hat sich nicht, das war nicht richtig so. Ich kann es auch nicht genau erklären. Das ist mehr so eine Wolke aus Schlüsselwörtern. Genau. Irgendwie interessanter für mich. Interessanter für mich, als wenn ich es bis ins Letzte erklären kann.
Vielleicht ist das auch dieses Loslassen, was du da drinnen ja auch beschreibst, dass du dich davon loslöst, die Kontrolle drüber zu haben, es zu verstehen.
Ja, genau.
Sondern es ist einfach da.
Ja, genau. Und auch das neue ein Selbstbewusstsein zu haben, was übers Handwerk hinausgeht, so, weißt du, das ist ja auch sowas so Deutsches irgendwie, zu sagen, ey, guck mal, es ist doch voll gut gemacht, ich kann es alles erklären, ich habe es alles bis ins Letzte überdacht und so weiter und während ich nach wie vor Riesenfan bin von Dingen, die gut gemacht sind und ich mag einfach Kunst und Kunsthandwerk und alles drum und dran, es ist ja auch da oft eine Angstkomponente dabei, also das jetzt schleift jetzt in den Perfektionismus rein, dass man sagt so, ey, wenn ich es nicht bis ins Letzte erklären kann, dann ist es mir unheimlich und dann kann es nicht richtig sein und dann ist da die Chance groß, dass ich da irgendwas, weißt du, dass ich da irgendwie hab vielleicht zu tief blicken lassen oder dass ich selber irgendwie, dass ich vielleicht doof bin oder weißt du, was ich meine? Und Erwachsener, denke ich, mittlerweile ist zu sagen, ey, ich habe das hier gemacht oder so gesagt oder das ist mir hier so zugeflogen und deswegen hat es genug Richtigkeit und ich darf mir vertrauen, dass das schon das Richtige ist. Und wenn nicht, dann kommt ja auch nicht die Polizei.
Richtig. Und weil du ja vorher gemeint hast, du bist auch so an der Psyche interessiert. Es gibt ja unterschiedliche Ebenen, also es gibt viele Modelle, aber es gibt ja nicht nur die eine Ebene, wo du weißt, wo Informationen herkommen, sondern du hast ja auch noch andere und nur weil du da vielleicht nicht diesen Zugriff hast, sondern der über, keine Ahnung, Träume, Intuition, whatever geht, heißt das ja nicht, dass es nicht trotzdem aus dir kommt.
Der präfrontale Kortex ist der langweiligste. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist, genau, ich finde, die interessanten Sachen kommen nicht daher. Man braucht unser neues Gehirn dafür, dass die Dinge irgendwie, dass man die zu Ende bringt und es kann manchmal ganz viel Gutes tun und Sachen kohärent machen und ich denke gerne. Ich bin froh, dass ich das kann. Aber die spannenderen Sachen passieren unterhalb dieser Schwelle, wo es mir so richtig bewusst ist, ne? Und diese Zugänge zu den Dingen, die irgendwie tiefer rauskommen, die sind halt nicht so richtig klar. Also die kommen mal so, mal so. Wenn ich wüsste, wo es, wenn ich irgendwie so einen Zugang hätte, wo es jedes Mal knallt, dann wäre ich echt die ganze Zeit dort. Es ist halt nur so, dass es irgendwie, manchmal kommt es als eine Farbe, manchmal kommt es als ein Charakter, manchmal kommt es als irgendwie, als irgendwelche Schlüsselworte. Manchmal muss man ans andere Ende der Welt fahren, um auf sein echtes Leben zu blicken, um irgendwas zu verstehen. Ganz weird. Und voll geil irgendwie.
Finde ich alles total spannend, was du sagst. Und hat ja auch sehr viel mit Mut zu tun, sich überhaupt darauf einzulassen, zu schauen, was kommen da überhaupt für Ideen und woher kommen die? Und wie kann ich diesen Prozess auch aus dem Weg gehen und einfach mal sagen, ich schaue jetzt einfach mal, was passiert. Ich würde gerne noch auf den Track echt.
Sorry, wenn ich dazu was sagen darf. Ich würde denken, viele Leute machen das gar nicht. Oder viele Künstler und Künstlerinnen machen das, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und darin liegt ja auch oft der Mut und die Innovation von jüngeren Leuten, weißt du? Also ich habe mir mit, weiß ich nicht, 18, 19 viel weniger Gedanken gemacht darüber, was ich sage. Und ganz oft zum furchtbar viel schlechteren, weil es einfach dann irgendwie halt war, was man zu der Zeit irgendwie gesagt hat und so und irgendwie war, was sich cool angefühlt hat, aus welchen uninformierten Gründen auch immer. Aber zum bestimmten Teil auch waren es dann auch absolute Volltreffer, einfach gerade deswegen, weil ich es nicht moderiert habe, weißt du? Und ich glaube, je älter man wird, desto reflektierter wird man bestenfalls und dann umso mehr rafft man auch, so und so und hier ist eine Plattitüde und da ist es irgendwie, da bin's ich und da nicht. Aber Mut notwendigerweise, weiß ich gar nicht. Also vielleicht ist es sogar eher so, irgendwann rafft man, dass das sowieso passiert und dann kann man sich entschließen dazu, das trotzdem zu machen oder auch nicht. So. Und dann, ja, ach, Mut, weiß ich nicht, Alter. Mut, keine Ahnung. Das haben andere Leute.
Muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Jetzt versuche ich irgendwie einen eleganten Bogen wieder zurück zum Album zu spannen. Aber ist eigentlich auch egal, weil ich finde, das Gespräch läuft trotzdem. Dieser Track Mehr Sein, der greift ja auch nochmal den Eskapismus auf, der auf dem ganzen Album immer wieder mitschwingt. Da ist so ein Typ, der lebt sein Leben nach so einer, ich musste da an so eine Wenn-Dann-Excel-Tabellenfunktion denken. So, wenn ich das habe, dann kann ich das machen. Und wenn ich da bin, dann kann ich für meine Family da sein oder wie auch immer. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass da die einzige Frauenstimme auf dem Album oben ist, mit Nora. Und für mich repräsentiert sie da die Stimme der Realität, aus der dieser Typ flüchten will. Und was ich mich dann noch gefragt habe, ist, dass ich gemerkt habe, ich konnte mich beim Zuhören gut ins Album reinfühlen oder in diese Person, aber habe mich dann gefragt, ob es mit verdrehten Rollen, also wenn das eine weibliche Figur wäre, die mir das erzählen würde, auch so wäre. Und ich glaube nicht. Und
wenn eine weibliche Figur diesen Hustle-Mindstate erzählen würde, oder wie rum meinst du?
Ja, genau. Und deshalb so meine Frage, wie sehr denkst du, spielt bei dem Verhalten, dass da Thema ist, die männliche Sozialisierung mit rein?
Super Frage, schon wieder eine super Frage. Also
danke.
Ich sag dir ganz ehrlich, meine Dudiness kotzt mich an. Meine Dudiness kotzt mich an. Ich bin richtig genervt von meiner. Oh Gott, du Typ, Alter. Ich muss aufpassen, nicht sozusagen zu programmatisch das auszucanceln, weil ich kann halt nicht so richtig was machen, so, ne? Also. Aber sie nervt mich. Sie nervt mich, weil ich zwei Töchter habe und eine wunderbare Frau und weil ich ganz viele Dinge einfach ganz anders sehe mittlerweile als noch vor Jahren. Gott sei Dank. Und ich würde gerne mehr verstehen, mehr Weiblichkeit verstehen und benennen können, ohne Plattitüden zu machen. Und ich kann es irgendwie nicht, sondern ich lande halt am Ende super oft bei der Perspektive von entweder einem Anfang 20-jährigen Typen, dem alles egal ist, außer sein Ego und sein Narzissmus, because that was me. Oder ich lande bei dem Boomer, der ich jetzt bin, weil das bin ich auch. Und beides ist irgendwie legitim. Gerne hätte ich manchmal mehr Einblick, mehr wirklich einen emotionalen Einblick in Frauen. Und ich, also wirklich, da erwischst du mich auf dem richtigen oder falschen Fuß. Das ist wirklich etwas, wo ich so denke, Mann, irgendwie. Ja, man kann auch nicht alles, weißt du, ich kann ja nicht für alle sprechen. Und es ist ja auch irgendwie okay, dass ich bin halt, wer ich bin, aber ich bin auch ein bisschen doof, weißt du? Und mindestens das, also mindestens das hat mitgespielt dass ich gesagt habe, also wenigstens einmal muss ich eine Schelle kriegen, irgendwie für meine Dudiness auf diesem Album, weißt du, mit ey, nimm was du willst und was nicht alles so. Ich habe da ja super viele Sachen gesagt, die auch so, also die ich eigentlich nicht okay finde. Weißt du? Subtil, nicht mehr so wie früher, dass ich irgendwie hier, ey, fick die Bitches, bla, sondern halt so, viel, also, aber trotzdem weirde, falsche Ansichten, so, weißt du? Also gerade jetzt auch in Mehr Sein. Ich meine, was ist das eigentlich für ein Typ? So, was ist er für ein wacker Typ? Genau, und ich glaube, da spielt das mit, dass ich manchmal genervt bin von meiner Dudiness, von meiner, von meinem Male Gaze. Politworte ohne Ende, Alter.
Alter, aber das ist schon sehr reflektiert. Also kannst du trotzdem Props geben, auch wenn das ein Prozess ist. Da überhaupt mal hinzukommen und das in Frage zu stellen, ist schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und wird vielen Leuten nicht schaden, wenn sie das machen.
Ja, ich habe mich einfach früher nicht dafür oder super wenig dafür interessiert, weil ich halt genau das, weil ich einfach quasi stillschweigender Nutznießer von all dieser systematischen Problematik war, slash bin. Ne? Also und jetzt quasi in der direkten Konfrontation dessen, dass ich sehe, wie meine Töchter aufwachsen, wie meine Frau sich durch ihr Berufsleben schlägt und so, dann merke ich, okay, krass, es ist wirklich, das ist wirklich krass, auf was für Widerstände die treffen, auf die ich nie getroffen bin. Und ich bin ja noch in vielerlei Hinsicht, also weißt du, bist du privilegiert bis zum geht nicht mehr, ohne jetzt dieses privilegiert Ding aufmachen zu wollen, weil dann irgendwann wird's auch nur noch Politik und nervt mich dann auch wieder so, aber also so, ne, ich bin da schon sehr high on privilege in vielerlei Hinsicht, ne, also mit einem deutschen Namen, großer, kräftiger, weißer Typ, so, was weißt du, was so, und dann ist es doch wenigstens das Mindeste, sich wenigstens auf so distanzierte Art und Weise darüber Gedanken zu machen. Also das empfinde ich als eine gewisse Notwendigkeit, auch wenn es manchmal natürlich nervt und man dann denkt so, was darf ich denn jetzt sagen und was nicht und bla, und entkräftet das meine ganze Perspektive und so. Aber ja, also ich meine, ja, muss man sich schon ein bisschen hinterfragen, so, finde ich.
Um dir da ein bisschen auch die weibliche Perspektive nochmal zu geben, auch wenn ich nicht für alle weiblichen Wesen sprechen kann, nur für mich. Du hast ja auch in einem Interview gemeint, dass eine große Erkenntnis für dich war, die Wahrheit im Du zu suchen, also weg von diesem Egozentrismus. Und mein Take ist und meine persönliche Erfahrung, dass es bei Frauen eigentlich eher umgekehrt der wichtigste Schritt ist, weil uns dieses People-Pleasing und Entsprechen und für andere Dasein so früh eingeimpft wird, dass es viel mehr darum geht, die eigenen Bedürfnisse überhaupt erstmal wahrzunehmen. Auch wenn sich dann die Symptome von Frauen und Männern und allen dazwischen und außerhalb sehr ähneln im Sinne von Leistungsdruck, Entsprechen und diese Dinge, also die, das deckt sich dann vielleicht sogar wieder, aber aus anderen Motivationen. Jetzt mal durchatmen.
Ja, super interessant. Genau, also genau der Gegentake zu dem. Na, und ich irgendwie manchmal, vielleicht muss ich das dann auch nochmal sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich bin jetzt auf gar keinen Fall die Entsprechung von all dem, was auf diesem Album gesagt wird. Und es gefällt mir auch immer mehr, Sachen zu sagen, die ich persönlich widerlegen würde oder die ich dann vielleicht auch im Kontext von so einem Album widerlegen kann und so. Aber die Perspektive von diesem Album ist schon sehr so, mir steht die Welt zu und ich muss erstmal das Du finden, weil hier geht's nur um mich. Und dieser Prozess, ne? Also das ist und genau, und wenn das was, also oder das ist definitiv in vielerlei Hinsicht sehr männerspezifisch. Und deswegen nehme ich das. Also das ist schon ganz schön eine Männerangelegenheit. Weißt du, wenn ich jetzt so ein Lied nehme wie zum Beispiel Herr Aber, weißt du? Mhm. Dann denke ich mir so, also ich denke dann schon viel über Damen nach auch. Also ich denke dann viel darüber nach, ey, okay, guck mal, wenn jemand dieses Lied hört, also ich würde denken, wem gibt jetzt dieses Lied was? Ich schreibe das, weil es mich bewegt und weil ich irgendwie, warum auch immer, aus vielen verschiedenen Gründen. Aber natürlich denke ich dann auch so, was ist das jetzt für ein Lied? Weißt du, was gibt es jemandem? Und dann denke ich, naja, da werden bestimmt ein ganzer Haufen von Damen ihren Ex-Freund drin wiedererkennen oder ihren Freund oder so. Und wird sagen, ja, das ist ja genau der Typ, so, weißt du? Und dann denke ich mir, ja, okay, das hat auf jeden Fall einen Mehrwert für Frauen auch, egal wie dudy das eigentlich ist. Weißt du, egal wie sehr Männerperspektive das ist und wie sehr da sozusagen irgendwelche ätzenden Mindstates drin stecken. Und wie sehr, ne, so narzisstisch, egoistisch das alles da drin ist, sondern denkst du, okay, ich hoffe, dass das etwas entlarvt vielleicht, weißt du? Und bei Männern vielleicht auch, weißt du? Also so, dass das sich so reinschmiegt in dich, dieser weiche, süßliche Mittelmeer-Pop, dass sich da so reinsneakt in dein Ohr und du irgendwann denkst, hey, fuck, Alter, bin ich das eigentlich auch? Also so, weißt du? Weil ich hatte in meinem Leben immer wieder solche Benchmark-Lieder, wo ich so gemerkt habe, hey, krass, das habe ich gehört und gehört und nicht wirklich zugehört, bis ich irgendwann gemerkt habe, krass, das hat richtig was mit mir zu tun, mit meinen Punkten so. Und dann denke ich schon, ja, das könnte so eine Art Auftrag sein von so einem von so einem Song, wenn man überhaupt so weit denken möchte, dass es sowas gibt. So.
Ja, hey, danke, dass du diese Gedanken mit mir teilst und mit allen, die zuhören. Das ist, bringt nochmal einen Mehrwert auf jeden Fall für das ganze Album.
Vielen Dank, dass du mich quatschen lässt.
Stichwort Mehrwert, wenn man das so nennen kann. Es kommt ja noch mehr Musik von dir. Morgen.
Ja.
Also wir sprechen jetzt gerade am Donnerstag. Die Vorstadt-EP.
Mhm.
Wie hängt die zusammen mit Eden? Oder wie auch nicht?
Das wie überschneidet sich. Also zum Beispiel, so gut es geht, hätte ich locker auf diese Vorstadt-EP nehmen können. Deinen Platz hätte ich locker aufs Album nehmen können. Lass mal kurz überlegen, was gibt's daher. Aber hätte man eigentlich auch auf, im weitesten Sinne auch auf diese Vorstadt nehmen können. Also Vorstadt ist noch mehr so ein Typ. So ein junger Typ, der das Gefühl hat, er hat die Welt verstanden, so. Und der braucht auch nicht so viel. Denkt er jedenfalls, und die Perspektive von dem, und dann gibt's dieses in der Mitte oder am Ende mehr, gibt's dieses eine, diesen einen riesen langen Song, 6 Minuten oder so heißt der heißt Wir froren nie, mit meiner Allzeit Arbeitspartnerin und Freundin Vanya Janova, in dem dieses ganze Hin und Her zwischen so einem Typ und einem Mädchen, das auch ihre Paket da zu tragen hat und so, in dem das irgendwie alles durchgenudelt wird. Ja, das hängt schon zusammen. Das ist der gleiche Gedanke, einfach auch die gleiche Emotion irgendwie, auch so, mhm. Auch mit Sehnsucht, auch mit den gleichen Charakteren, und das ist einfach so, das ist einfach meine Welt irgendwie. Das hängt allein schon deswegen zusammen, weil es aus der gleichen Idee heraus ist, weil die Sounds ähnlich sind. So würde ich denken. Man hätte bestimmt das ein oder andere aufs Album nehmen können und hin und her. Es gibt zum Beispiel diesen einen Song, der heißt Gorbatschow ACE. Das ist wie so ein Storytelling-Ding. Da passieren so alle möglichen Szenen. Und es wird einem irgendwie hoffentlich klar, was für eine Art von Charakter da spricht oder was für eine Crew an Leuten das ist, die da passiert, so. Und da sind lauter so Versuche, fast schon so punkmäßig, weißt du, so punkmäßig jugendlicher Hedonismus, einfach so, ey, wir brauchen nicht viel, das, was wir haben, das kann man eh nicht kaufen, weil wir sind jung, wir sind frei, wir machen, was wir wollen, niemand kann uns irgendwie was, so. Und Eden, das knüpft ja da an. Nur dann kommt irgendwann irgendwie sozusagen das echte Leben in den Weg, ne? Also dann kommen Kinder und Verbindlichkeiten und Geld und all diese Scheiße. Ja, alles das, was einen dann eben auf den Boden der Tatsachen bringt, zum Glück, muss man ja auch sagen. Das schleicht sich dann so ein. Also, wow, lange Antwort. Vielleicht ist einfach Vorstadt auch ein bisschen vorher noch oder so. Selber Gedanke, weiter vorne. Vielleicht so.
Danke. Jetzt kann ich das ein bisschen besser einordnen.
Ich springe ja auch die ganze Zeit.
Absolut.
Ich springe die ganze Zeit.
Ja, weil das Gorbatschow ACE, den hast du ja auch am Konzert gespielt, und den würde ich so einordnen, dass das das Gefühl ist, was dann der Typ auf so gut es geht versucht, krampfhaft festzuhalten oder wiederzuhaben.
Wort und zu der Mutter.
Und Dein Platz gibt's ja schon auf deinem YouTube-Kanal, habe ich reingehört. Und das wirkt für mich wie so dieses Über-Ich, das auf den Charakter aus Eden blickt und sich denkt, was für ein Trottel, und das kommentiert. Und da sagst du ja auch, du bist zu Hause in deiner Sehnsucht, du kommst nirgends an, wo du nicht gehen musst. Und da dachte ich mir auch so, würde total Sinn machen für mich, das auch noch aufs Album zu packen. Aber jetzt, wo du erklärt hast, dass es ineinander übergeht oder auch zusammenhängt, ergibt das total Sinn. Tour, wir sind schon bei der Abschlussfrage.
Ich hatte den ewig lang, also diese Sachen sind ja parallel entstanden. Ich kann auch mal mehr Insights geben. Also diese Vorstadt-EP, die Idee, und zum Beispiel Wir froren nie, den hatte ich schon vor dem Song Vorstadt überhaupt, also noch vor dem letzten Album hatte ich die Idee, ey, Vorstadt, dieses Wort, das benutzt irgendwie, also nicht bin ich der Einzige, der es benutzt, aber ich habe das so mäßig für mich geclaimt. Das ist, ich meine, das ist ja irgendwie ein total schwammiger Begriff, aber jeder weiß irgendwie, was damit gemeint ist. Weißt du, so, das ist irgendwie so die Gut, aber halt nicht unbedingt das märkische Viertel, weißt du, sondern so, das ist irgendwie so, kleiner und durchschnittlicher und weniger wild und so, sondern eher so kleiner halt so. Und damit glaube ich auch halt viel umfassender deutschlandweit betrachtet. Also ich glaube, sehr viele Leute wissen oder kennen oder haben ähnliche Vibes gehabt in ihrem Leben so. Und dieser Gedanke, da mehr stattfinden zu lassen, das hatte ich schon vor dem letzten Album, ne? Also ich hatte auch die Idee schon damals, hey, vielleicht mache ich noch eine EP dazu und so, dann habe ich es irgendwie nicht hinbekommen. Und jetzt sind halt diese zwei Sachen dann so mehr oder weniger parallel entstanden, ne? Und das Dein Platz-Ding zum Beispiel, das hatte ich auch schon beim letzten Album. Und da hat er nicht reingepasst, weil er irgendwie so positiv war und ne? Dann hatte ich ihn für dieses Album und dann war es mir irgendwie nicht stark genug. Und dann habe ich halt gedacht, ey, auf diese EP passt der voll gut, weil dieser letzte Verse, der ist halt auch so altklug. Und wenn ich den jetzt auf das Album nehme, dann gibt es solche Antworten, weißt du? Dann gibt es so, das ist mir zu doof irgendwie. Weil auch, ich würde jetzt auch denken, ich hoffe, du findest einen Platz, an dem du zufrieden bist, an dem du dich niederlässt, an dem du geliebt wirst. Das stimmt auch nicht ganz. Das habe ich vielleicht damals gedacht, aber zum Beispiel, an dem du geliebt wirst, weiß ich gar nicht, weißt du? Vielleicht eher an dem du liebst oder so. Und das war dann, das ließ sich aber dann auch nicht ändern und so. Und irgendwie bin ich dann auch so, ey, ich muss jetzt auch nicht immer wirklich quasi das alles bis zu Ende denken, sondern dann ist es auch okay, wenn es halt so ein guter Wunsch ist, weißt du? Ich wünsche diesen Leuten, die da auf dem Track erwähnt werden, also dem ewigen Gangster, der ewig suchenden, strebsamen Dame und mir selber, wenn du so willst, wünsche ich einfach alles Gute. Und mehr muss es auch nicht sein, irgendwie.
Ja, und so aus der Fanperspektive, je mehr Musik draußen ist und nicht in irgendeinem Archiv bei dir verstaubt, desto besser. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass du diese EP noch released morgen.
Ich bin auch sehr
froh. Wir sind tatsächlich schon bei der Abschlussfrage.
Okay.
Wird es von dir auch mal einen Roman zu lesen geben? Oder bleibt Musik das Medium der Wahl?
Also du hast es raus. Hey, ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Ich habe so ein bisschen Angst vor der Tragweite der Aufgabe und auch vor der, keine Ahnung, weißt du, setzt man sich da ein Jahr hin oder zwei und macht nur das und wer weiß, wird es gut, will das jemand lesen und so, bla. Wie vermarktet man überhaupt Bücher? Bücher, das sterbende Medium und so. That said, also die Idee, Szenen zu schreiben, aus denen sich Charaktere entwickeln, mit denen irgendwas passiert und einfach zu schauen, was das am Ende wird, das fasziniert mich schon extrem. Viel mehr als früher noch, so weißt du? Es könnte schon sein, dass es irgendwann mal was, dass ich vielleicht, ich muss mal schauen. Das ist auch immer so ein bisschen so eine Sache von Finanzen und vor allem von Zeit und so. Na, ich kann leider nicht, also ich kann mich leider jetzt nicht einfach 2 Jahre wegsperren und zumindest im Moment nicht einfach 2 Jahre wegsperren und im genialen Geist ruhen, weißt du so, sondern
kurz den Kafka machen.
Ja, genau. Der hat ja auch gearbeitet nebenher, sonst hätte der gar nicht so den Kafka machen können. Wie so oft.
Stimmt, der war doch Versicherungsangestellter, oder?
Genau. Genau. Versicherungs, wie sagt man da?
Vermittler?
Ja, irgendwie Angestellter, so jetzt nicht Chef oder sowas, aber genau, aber der hat auf jeden Fall gearbeitet und dann immer die Nächte durchgeschrieben, soweit ich das weiß, aus seinen Biografien und so. Na, das ist natürlich immer ein schöner romantischer Gedanke. Dann sitzt man da an so einem Weinberg und schreibt sich irgendwie die die Seele raus. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bewundere das vielleicht irgendwann. Ich habe auch total Bock, ich habe auch super viel so Ambient-Zeug gemacht, was rumliegt bei mir. Also das ist ja auch ein Gedanke, den ich schon seit, keine Ahnung, seit 15 Jahren habe. Aber Ambient ist halt auch so ein Genre, weißt du, das veröffentlicht, das kannst du dem Hasen geben. Und also rein finanziell. Und das ist halt, es turnt mich auch so ab, dass ich in solchen Dimensionen denken muss, aber es ist leider wahr, dass man sich dann irgendwie Gedanken machen muss, wie viel Zeit kann man investieren, bis es dann auf dem Level ist, dass es wirklich geil ist und nicht nur die Idee, hey cool, ich habe jetzt eine Ambient-Platte gemacht, weil eine Ambient-Platte, sondern dann so, okay, ich habe jetzt eine Ambient-Platte gemacht, die ich auch, wo ich das Gefühl habe, ich trage was dazu bei, zu dieser Idee. Naja, so für und wieder, mal gucken. Aber was schreiben oder Musik machen, die mehr so funktional ist, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr interessant für mich. Mal gucken, was passiert. Aber ansonsten, ich gelobe auch, um das noch zu sagen, also ich habe erstmal noch richtig viel Mucke rumfahren, die ich, ich auf jeden Fall veröffentlichen will dieses Jahr. Ich habe auch schon, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich habe irgendwie auch schon über das Album hinausgearbeitet, also Dinge, die schon so einen anderen Take haben. Da habe ich auf jeden Fall eine Vision. Und ich werde mich nicht abbringen lassen. Ich schwöre.
Sehr gut, das wollte ich hören. Ich freue mich auf alles, was dieses Jahr noch rauskommt. Ich glaube, du gehst auch nochmal auf Tour eventuell Ende des Jahres?
Ich kann es dir noch nicht sagen, sorry. Wir sind gerade am, also wirklich literarisch gestern erst ein langes, ausgiebiges Meeting darüber gehabt, wie man jetzt was, wie wo und so. Ich hoffe auf jeden Fall viel Live.
Okay, wir werden es erfahren.
Jawohl.
Tua, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein wundervolles Gespräch.
Vielen Dank, fand ich auch. Ich danke dir.
Leute, das war Backspin 360. Ich bin Lena und wir hören uns. Ciao, ciao. Backspin. Podcast.